Die Schweizer Beziehung zu den USA könnte unter ganz verschiedenen Titeln stehen. Einer davon könnte heissen, eine Chronik von unterschätzter Macht und enttäuschten Hoffnungen. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung. Die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg hat tiefe Spuren hinterlassen. Sei das auf dem Finanzplatz, bei der Sanktionspolitik oder jüngst auch im drohenden Zollstreit. Im Raum stehen ein Haufen Fragen. Viele davon sind die gleichen wie damals. Und die Frage nach den Lehren, die man daraus gezogen hat, scheint darum berechtigt. Zeit für eine Einordnung von damals und mögliche Konsequenzen für heute. Ich freue mich jetzt auf die Diskussion mit meinem Gast. Herzlich willkommen, Thomas Bohrer, Unternehmensberater und ehemaliger Schweizer Spitzendiplomat, unter anderem als Leiter von eben der Taskforce Schweiz Zweiter Weltkrieg und Botschafter in Berlin. Er hat Ereignisse rund um die Taskforce zu den nachrichtenlosen Vermögen minutiös aufgeschafft und leitet sie jetzt in einer fünfbändigen Buchserie zum Nachlesen vor. Grüezi, Herr Bohrer.
Grüezi, Herr.
In diesen insgesamt fünf Bänden werfen Sie einen sehr persönlichen und detaillierten Blick zurück auf eine dramatische Phase der Schweizer Außenpolitik. Was steht hinter Ihrer Motivation, diese Geschichte jetzt noch einmal zu erzählen?
Sicher ist es mir mal darum gegangen, darzulegen, was die Schweiz nicht nur in dieser Auseinandersetzung, sondern vorher und nachher immer wieder für strategische Fehler macht, wenn es um außenpolitische Krisen geht. Das war ein Anlass. Und wie vor der nach der Krise ist vor der Krise, lernt man leider zu wenig daraus. Und dann ist es aber auch darum gegangen, dass Taskforce und ich ja einmal in der Geschichte von unserem Leben, wie die Franzosen sagen, eine laissez des traces, wir haben Spuren hinterlassen. Und mir ist es darum gegangen, dass ich das im Detail darstellen kann, auch belegen, wie ich sicherstellen wollte, dass die Historiker das nicht verfälschen können. Es gibt ja den Spruch, Gott kann Geschichte nicht mehr verändern, nur Historiker können das. Und in diesem Fall wird es auch Historikern schwerfallen, Geschichte zu verändern.
Es gibt Phasen, ich habe das gesagt, sehr detailliert. Da muss man wirklich dranbleiben. Da gibt es immer wieder Sachen, das ist fast wie in einem Krimi. Also man könnte sie eigentlich auch fragen, was hat sie eigentlich dazu bewogen, so ein Himmelfahrtskommando zu übernehmen?
Das ist eine gute Frage. Ich war völlig überrascht, als mich der Bundesrat Gotti damals im Oktober 1996 gefragt hat, ob ich Chef der Taskforce werden will. Es hat viele ältere Kollegen gegeben, Botschafter, etablierte Botschafter, die abgelehnt haben. Es war der Rechtsanwalt von Bill Clinton, der Gotti mir vorgeschlagen hat. Und ich habe den Pro und Contra abgewogen. Alle meine Freunde haben gesagt, mach das ja nicht. Banken und die jüdischen Organisationen werden dich verraten. Du wirst scheitern, du wirst in Geschichte eingehen als Verlierer. Und nur meine Finden haben wir geraten, ich soll es machen. Und dann habe ich ganz zum Schluss ein längeres Gespräch mit dem damals sehr berühmten Nationalrat Ernst Mühlemann geführt. Er war der Schattenaußenminister, General, Brigadier sogar. Und Generaldirektor der UBS. Und ich habe mich mit ihm lange unterhalten. Und er hat mir dann am Autotelefon gesagt: Thomas, wenn das Vaterland ruft, dann fragt man nicht, ob das gut ist für einen oder schlecht, dann geht man. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Und dann habe ich innerhalb von kürzester Zeit dem Gotti zugesagt.
Nicht mehr lange müssen überlegen.
Nein, dann habe ich gefunden, er hat recht. Oder? Ich bin Patriot, ich bin stolz auf mein Land. Und offensichtlich braucht mein Land jetzt ein Krisenmanager, und dann habe ich gefunden, ich mache das.
Rückblickend deutet Sie an, dass der Bundesrat und auch vor allem das Aussendepartement die Krise sehr lange unterschätzt hat. Aber welche Versäumnisse konkret hätten früher verhindert werden können?
Ich glaube, der Bundesrat hat gesehen, dass hier Gewitterwolken am Horizont aufkommen. Die Auseinandersetzung hat ja 1995 angefangen. Aber damals haben Banken noch viel größere Reputation als heute. Die Eidgenossenschaft, Bundesrat, haben gemeint, ja, also unsere Bankiers, die sind weltgewandt, die können Englisch, die kennen Wall Street und die werden das Problem sicher gut handeln. Man hat viel zu lange den Bankier das übernommen. Und erst, wo dann die Krise sich unglaublich ausgewirkt hat, hat man dann endlich gefunden, jetzt müssen wir etwas machen. Die jüdischen Organisationen haben es damals schon verstanden, die internationalen Medien als Transmissionsriemen zu brauchen, um Druck auf die Schweiz auszuüben. Und mir, vor allem aber auch Bern, ist sich nicht bewusst gewesen, wie die Medien bereits sich globalisiert hat. Man spricht vom CNN-Faktor, oder? Was in der Schweiz passiert, damals hat man gemeint, bleibt in der Schweiz. Und das ist halt nicht der Fall gewesen. Und das haben die Medienwirtschaft hat man nicht verstanden. Man muss sich vorstellen, wir haben noch, also ich bin dann einer von den ersten Diplomaten, der einen Anteil bekommen, das ist immer heiß geworden nach drei Minuten. Man hat einfach sich aufs Radio verloren, wenn man mal Informationen wollte. Über den Mittag hat man dann aber gelöst, die Zeitungen sind einmal oder zweimal rausgekommen, that's it. Und man hat die Medien nicht verstanden, die modernen Medien. Und das ist halt dann, wie jede Krise, oder? Wenn man dann meint, man könne den Kopf ins Sand stecken, dann wird es viel schlimmer.
Sehen Sie Parallelen, wenn man vielleicht jetzt gerade in die aktuelle Situation schaut, zwischen den damaligen Kontroversen und der Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg zu der heutigen aggressiven Sanktionspolitik der USA?
Ja, man sagt ja immer, wir leben in einer regelbasierten Welt und Trump und Putin haben jetzt die zu Grabe gedreht. Aber gerade in dieser Auseinandersetzung 96 bis 97 hat die USA gegenüber der Schweiz pure Machtpolitik betrieben, hat man uns unter Druck gesetzt, man hat gesagt, man will zum Beispiel ein ganz wichtiges, zentrales Abkommen, das die Schweiz 1946 mit den Alliierten und den USA über den Goldhandel abgeschlossen hat, außer Kraft setzen, neu verhandeln. Man hat uns wirklich unter Druck gesetzt und mit Sanktionen bedroht. Man sie also, man können meinen, wenn man aber die US-Medien gelesen hat, wir sind so auf einem Niveau von Nordkorea und dem Iran gesehen, oder? Und dort ist Machtpolitik ausgeübt worden. Das hat es immer wieder gegeben. Oder? Die regelbasierte Ordnung hat es nur zwischen gewissen Ländern und zu gewissen Zeiten gegeben. Und jetzt haben wir das halt wieder viel mehr. Machtpolitik ist wieder entscheidend. Und das Gute jetzt ist, die Schweiz ist jetzt hier nicht im Fokus. Und dank der Aktionen von der Bundespräsidentin Keller-Sutter und der Staatssekretärin Budliger, die gut reagiert haben, ist es jetzt gelungen, wahrscheinlich in Bälde zu einem Abkommen mit den USA zu kommen. Wir haben die Krise können hoffentlich rechtzeitig entschärfen.
Aber um noch mal zurückzukommen auf die Zeit zu diesen nachrichtenlosen Vermögen, wo ziehen Sie denn, und das könnte man auch wieder in die Aktualität nehmen, die moralische Linie? Sie betonen mehrfach, dass es schlicht vor allem um Gerechtigkeit gegangen ist, gleichzeitig aber auch ein Haufen Forderungen überhöht und strategisch motiviert gewesen sind. Also wo hört dann die legitime Opferrolle auf und fängt die politisch-finanzielle Instrumentalisierung an? Das haben wir ja heute genau als die gleiche Geschichte.
Also und Schweizer ist sicher vor allem, und viele jüdische Vertreter, auch gerade jüdische Vertreter, Präsident vom Schweizerischen Israelischen Gemeindeverband, Herr Bloch, ist darum gegangen, um Gerechtigkeit für die Juden und Fairness gegenüber der Schweiz. Das ist das Motto, wo ich auch das Buch darunter geschrieben habe. Und wir haben, glaube ich, abgesehen von Deutschland, die beste Aufarbeitung von unserer Geschichte im Zweiten Weltkrieg gemacht.
In Bezug auf den jüdischen Teil?
Ja, auf den jüdischen Teil, auf die nachrichtenlosen Vermögen, auf den Goldhandel, auf Flüchtlingspolitik. Die Schweiz hat zwar in absoluten Zahlen mehr jüdische Flüchtlinge aufgenommen als die USA. Man muss sich vorstellen, wir hatten damals 4 Millionen Einwohner gehabt. Wir haben zwischen 20.000 und 30.000 jüdische Flüchtlinge aufgenommen. Wir haben 20.000 Schweizer Juden vor der Vernichtung gerettet. viel mehr als die USA, viel mehr als andere Länder. Aber wir haben natürlich trotzdem, wir hätten im Nachhinein viel mehr können aufnehmen. All das haben wir aufgearbeitet und wir haben dann auch in Bezug auf die nachrichtenlosen Vermögen und Nazi-Gold einen Beitrag geleistet. Aber der anderen Seite ist es dann letztlich nicht mehr um Worte und Gerechtigkeit gegangen, unser Motto, sondern letztlich ein Mitglied von der Taskforce hat ein schönes Wort geprägt, wie die jüdische Organisation, der World Jewish Congress, hat immer gesagt, it's not about money, it's about justice. Und da hat er immer gesagt, it's not about money, it's about more money. Und der Betrag, den Banken im Schluss gezahlt haben, das waren 1,8 Milliarden Schweizer Franken, steht in keinem Verhältnis zu den nachrichtenlosen Vermögen, die vielleicht etwa 50, 60 Millionen waren. Aber ich muss betonen, ich konnte ja nur die Nationalbank und die Eidgenossenschaft vertreten und die haben nichts gezahlt.
Also, eine gewisse Doppelmoral damals. Aber jetzt eigentlich auch aktuell, zum Beispiel wenn man die Sanktionspolitik anschaut von den Amerikanern, geht es auch um Rechtsstaatlichkeit eigentlich und um Menschenrecht, pocht man drauf, aber natürlich auch ganz unverhohlen auf Eigeninteressen.
Eindeutig. Ich meine, man muss davon abkommen, dass man meint, die internationalen Beziehungen seien von Moral und Ethik geleitet. Es gibt ja auch kein oberstes Gericht oder wie in der Schweiz oder zwischen uns Zweinen gilt vielleicht das. Ich kann mir nicht einfach Druck ausüben, sonst bin ich zivilrechtlich, strafrechtlich verfolgt. Aber in der Staatengemeinschaft gilt auch nicht jeder ist gleich. Das ist eine Illusion. Ich sage immer, das ist ein Wort von De Gaulle, sagt, Staaten haben keine Freunde, Staaten haben Interessen. Und wir leben jetzt wieder in einer Zeit, wo viel mehr Machtpolitik herrscht, wo die Macht des Militärs, der Wirtschaft, aber auch Softpower zählt. Und da tun halt Grossmacht, Supermacht, USA, Russland, China, andere die Macht ausspielen. Und da müssen wir geschickt agieren, weil wir haben auch Macht. Wir sind kein Kleinstaat, wir sind übrigens die 20. grösste Wirtschaftsnation. Wir sind gegenüber den USA ein sehr grosser Investor. Und da müssen wir halt geschickt auch unsere Macht ausspielen.
Haben Sie damals das Gefühl gehabt, dass die Schweizer Öffentlichkeit wirklich verstanden hat, was auf dem Spiel steht?
Ich glaube schon, weil in der Schweiz, vor allem am Anfang, hat es nicht einen Tag gegeben, wo es keinen Artikel über die Auseinandersetzung gegeben hat. Also ich bin damals überall darauf angesprochen worden. Ich war bekannt wie ein roter Hund. Ich meine, die Hearings, ich hatte ja 6 Hearings vor dem US-Kongress, die sind direkt in die Schweiz übertragen worden. Die sind in den USA am Anfang direkt übertragen worden. Das war also in allen Munden. Und darum hat der Schweizer schon das verstanden. Am Anfang haben wir auch sehr viele Sympathien für die jüdischen Organisationen gehabt und haben gesagt, ja, die Banken haben da ihre Arbeit nicht gemacht, das müssen wir jetzt korrigieren. Und erst, als man dann gemerkt hat, dass die Angriffe, auch nachdem die Banken Konzessionen gemacht haben, unfair weitergehen, hat der Schweizer im Grossen Ganzen gesagt, da geht es nicht mehr um Worte und Gerechtigkeit, da geht es jetzt nur noch um Geld. Und hat sich dann ein bisschen verschlossen, eigentlich die Erinnerungsarbeit auch verweigert.
Bleiben wir bei dieser Kommunikation. Sie haben vorher gesagt, der CNN-Faktor und die Macht der Medien und der Bilder. Wenn Sie zurückschauen, das ist auch hier in Ihren Büchern ein zentrales Thema, die Kommunikation in dieser Krisenbewältigung. Rückblickend, wo hat die Schweiz den grössten Fehler gemacht, kommunikativ?
Ja, am Anfang hat die Bankiervereinigung nicht einmal reagiert auf die Angriffe, oder? Man hat dann gesagt, ja, wir tun jetzt eine Kommission einsetzen, die untersucht die Vorwürfe und in 2-3 Jahren haben wir dann eine Antwort, oder? Und ich habe ja damals schon in den USA geschafft gehabt, ich habe in New York geschafft, Washington mehrere Jahre in den USA gesehen und ich habe es gewusst, in den USA hat es immer geheißen, man muss bis till the 6 o'clock news musst du die Antwort draussen haben. Und als ich als Chef Taskforce angefangen habe, habe ich gesagt, Kommunikation ist entscheidend. und hat dann teilweise auch den Gotti oder den Bundesrat überfordert. Aber die haben wir eigentlich freie Hand gelassen, weil sie gedacht haben, ja, also das ist so ein Desaster, jetzt lassen wir den Bohrer mal machen. Und uns ist es dann sehr gut gelungen, dank meiner brillanten Mitarbeiter in der Taskforce, sehr schnell zu reagieren. Also wir haben teilweise, bevor der Angriff erfolgte, haben wir die Antwort schon gehabt, weil wir auf alles vorbereitet waren. Und sie dann auch immer live auf die Stationen gegangen. Man hat ja damals schon können, live auf CNN aus dem Ausland oder auf Fox oder in jedem Forum gesehen, Radiostationen. Und auf die Art und Weise haben wir es in den Griff bekommen. Wir sind auch die Ersten gesehen, die eine Webpage hatte. Also das hat man damals noch nicht gewusst. Ich kann mich erinnern, als ich den Bundesratsantrag begründen musste, wieso ich 30'000 Franken ausgeben für eine Webpage oder für E-Mails. Oder? Das hat man damals noch nicht gehabt. Und wir sind dort, wie soll ich sagen, wir sind auch ein Jungsteam gewesen. Ältere Botschafter haben für mich nicht arbeiten wollen. Wir waren ein Jungsteam gewesen. Viel mehr Frauen als Bundesverwaltung. Wir waren fast 50% Frauen gewesen. Das hat es damals auch nicht gegeben. Die haben das natürlich alle geschnallt und haben gewusst, wie wir reagieren müssen.
Also ist es rückwirkend, würden Sie sagen, ein Fehler gewesen, dass der Bundesrat die finanziellen Entschädigungsverhandlungen im ersten Moment zu lang den Banken überlassen hat und zu wenig selber kommuniziert hat?
Ja, auf jeden Fall. Es ist nicht nur um Banken gegangen, oder? Sondern es ist eben eigentlich um unsere ganze Geschichte im Zweiten Weltkrieg gegangen, wo wir halt verschont worden sind. Da gibt es viele Gründe dafür, aber im Gegensatz zu anderen Ländern sind wir verschont worden und wir sind ein bisschen der Klassenprimus gesehen. Und da hat niemand Sympathie für uns gehabt. Später ist es ja gelungen, die Diskussion auf andere Länder auszudehnen. Auch Geschichte von anderen Ländern, Frankreich, Holland, Belgien, letztlich auch von den USA und Großbritannien, wo ja die Vernichtung der Juden schon ab spätestens 1942 gewusst haben. Oder? Man hat gewusst, was der Hitler macht. Und nichts dagegen unternommen haben. Und das haben wir dann können langsam auch in die internationale Diskussion aufbringen. Aber am Anfang hat man halt einfach gedacht, Banken, die können das, dass sie die sie super ausbilden, die haben das im Griff. Und Banken haben natürlich auch ein bisschen den Eindruck gegeben, vor allem der Robert Studer, damals Präsident der Bankgesellschaft, der ja auch gesagt hat, dass sie Peanuts, die 20, 30 Millionen. Und das kommt natürlich nicht gut an, wenn man über Peanuts redet im Zusammenhang mit dem Holocaust.
Trotz diesen umfangreichen Zahlungen, die Sie gesagt haben, viel höher als eigentlich nötig oder als es nachrichtenlose Vermögen gegeben hat, trotz dieser Aufarbeitung, die Sie gesagt haben, ist aber, so scheint es zumindest, und ich finde, das hört man manchmal auch aus Ihren Büchern wieder ein bisschen raus, bleibt die Schweiz seither ein bisschen in der Kritik. Also es ist ein anderes Bild, das man auf die Schweiz hat seither. Das haben wir nie mehr ganz hergestellt.
Das ist richtig, oder? Wir haben damals, im 1998, ein Konzept erarbeitet, um vor allem in den USA unser Image wieder herzustellen und zu verbessern. Und die Schweizer Wirtschaft hat man im Juni 1998 100 Millionen Schweizer Franken, das war damals viel Geld gewesen, zur Verfügung gestellt, damit wir mit der Privatwirtschaft zusammen über 4 Jahre einen richtigen Aktionsplan machen.
Und also dann, quasi das Image wieder aufbaut.
Jawohl, wir haben eine Vielzahl von Massnahmen oder wir haben ein Konzept ausgearbeitet, zusammen mit der Privatwirtschaft, über 20, 25 Seiten, eine richtige Projektorganisation. Und kaum haben Banken am 12. August 1998 den Vergleich unterschrieben, ich finde es viel Geld zahlt, aber das war nicht das Geld von der Bank, sondern von den Aktionären, hat die Privatwirtschaft gesagt, ja, jetzt ist alles gut, jetzt müssen wir nichts mehr machen in den USA. Und man hat dann noch ein, zwei kleinere Vorschläge umgesetzt, die nicht viel Kosten haben. Zum Beispiel hat man ein Institut, also ein Think Tank, Switzerland, United States, oder, aufgebaut. Da hat man dann aber nach 3-4 Jahren auch eingestampft, wie er, glaube 1,5 Millionen Schweizer Franken pro Jahr gekostet hat. Also ein lächerlicher Betrag. Und genau das hat man ja dann später alles wieder können brauchen für die nächste Krise.
Also, wir fassen zusammen, der Reputationsschaden war enorm gewesen. Auch wo das Ganze vorbei war und man den Vergleich hatte. Dann hat man das Projekt Charme-Offensive hat man gefunden, ist jetzt eigentlich nicht mehr nötig. Das Image von der Schweiz und der USA in den USA, das Verhältnis, wo wir immer so gesagt haben, wir sind fast wie Brüder, das ist nie mehr so gekommen. Trotz allem nicht.
Eben, man hat immer von unserer Sister Republic gesprochen. Und ich muss sagen, wenn man dann die Umfragen anschaut, aber auch das Verhältnis, das die Schweiz zu den USA hatte, ist eindeutig in diesen Jahren ein Bruch gewesen. Man kann sagen, bis 1996, 1997 sind vor allem die Linken, Sozialdemokraten, Grüne jetzt da noch so richtig gegeben, die haben die USA immer wieder verurteilt wegen dem Vietnamkrieg und dem Imperialismus. Und wir kennen das. Aber Mitte und die rechten Parteien, die sind immer wie ein Mann hinter den USA gestanden. Und dann hat es einen richtigen Shift gegeben. Oder man hat sich dann ungerecht behandelt gefühlt. Zu Recht. Die USA hat es dort, vor allem die Clinton-Administration, eine demokratische Administration, hat uns sehr ungerecht behandelt. Und dann haben auch bürgerliche Politiker öffentlich sich distanziert. Und es ist eigentlich ein eigentlicher Bruch durch die Schweiz gegangen. Und das hat sicherlich Nachwirkungen irgendwie bis heute. Die USA ist nicht mehr so, ist eben nicht mehr so die Sister Republic, das tut man dann erzählen bei Bundesratsgesprächen etc. Aber ist nicht der Fall.
Also, was braucht es denn heute aus Ihrer Sicht, gerade im Bereich der Kommunikation, für die Schweiz, dass man auch. Ich meine, wir sind ja gleich auch ein bisschen im Schussfeld mit den Sanktionsmassnahmen mit Russland und China. Es geht wieder ein bisschen in die gleiche Richtung, das ist wieder Finanzplatz. Also, was müsste es, was braucht es an Kommunikation, dass man da eben nicht mehr jedes Mal, wenn es irgendwie irgendwo brennt, dass wir dann wieder quasi die sind, die in Pranger gestellt werden?
Also, das EDA hat einiges unternommen. Wir haben die Präsenz Schweiz gegründet, das ist so die PR-Agentur. Die hat natürlich auch nur beschränkte Mittel und muss eigentlich für die ganze Welt zuständig sein.
Die ist aber auch in Amerika tätig.
Die ist auch in Amerika tätig. Wir haben Kulturinitiativen, wir haben einen Innovationsstandort in Boston gemacht. Das EDA hat ein paar Lehren daraus gezogen, muss ich eindeutig sagen. Also, die haben gelernt, dass etwas passieren muss. Aber insgesamt fehlt uns so, damals haben wir das gegründet, ein Netzwerk der Freunde der Schweiz in den USA. Also Amerikaner, die Freunde sind. Da gibt es auch diverse Initiativen, aber wir haben das immer wieder ein bisschen vernachlässigt. Oder? Und ich stelle immer wieder mit Grausen.
Man pflegt das Ganze.
Ja, man muss es immer wieder pflegen, aufbauen. Also, schauen Sie, ich gehe jedes Jahr in die USA, um mein Netzwerk zu pflegen. Ich kann heute noch jemandem anrufen in den USA. Und wenn es ganz wichtig ist, komme ich bis zum Weißen Haus.
Und, können Sie natürlich nicht machen, wenn Sie sich 30 Jahre nicht melden.
Können Sie nicht machen, das müssen Sie immer. Und unsere Botschaften, die wechseln alle 4-5 Jahre und dann gibt es ein paar nette Auftritte und die haben dann ein paar Kontakte, aber es fehlt ein bisschen. Aber wie gesagt, man hat ein paar Sachen gemacht, zum Beispiel unsere Parlamentarier, das haben wir auch im 97 ins Leben gerufen, dass Schweizer Parlamentarier jedes Jahr in die USA gehen und sich treffen. Da gibt es eine Gemeinschaft oder da gibt es Beziehungen. Aber man muss so etwas richtig wie ein Geschäft angehen. Oder? Wie, wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen Ihre Produkte in den USA langfristig verkaufen, so muss man das angehen. Nachhaltig, immer wieder, immer von Neuem. Sie können nicht einmal Ihre Schoki verkaufen und dann ein halbes Jahr nichts mehr machen oder fünf Jahre. Und dann meinen, oh, jetzt verkauft niemand mehr meine Schoki. Oder? Aber bei der Politik oder bei der Zusammenarbeit meint man das. Das ist eben auch zu meiner Zeit. 96 bis 99 bin ich halt sie mir für die USA wichtig gewesen. Es hat nie so viel Besuch gegeben, auf höchstem Niveau. Also, da ist Albright in die Schweiz gekommen, ich war im Weissen Haus, Teufel weiss was, permanent. Das war immer fast eine Grossmacht, gewesen, leider. Oder ich habe mir immer gewünscht, ich wäre keine Grossmacht mehr, ich müsste keine Grossmacht mehr vertreten. Und dann würde ich als Kleinstaat verschwinden. Und das ist dann eigentlich bis zum Trump-ersten Term ist nichts mehr Grosses passiert. Oder? Wir haben auch eine Zusammenarbeit mit den USA damals dann beschlossen, beim Friedensgipfel zwischen der Frau Dreyfus und dem Al Gore im 99 in Davos. Und das ist dann alles wieder ein bisschen eingeschlafen.
Weil halt nicht mehr so auf dem Radar, jetzt haben wir das Problem gelöst, es passiert ja nachher nichts mehr und es ist jetzt alles vorbei.
Das ist ein bisschen so die Haltung der Schweizer. Und zwar nicht nur von der Politik, aber auch von der Wirtschaft. Schauen Sie, ich habe ja damals im März 1931, 1999 ist die Taskforce aufgelöst worden. Und ich war frei, ich bin dann zur Botschaft in Deutschland ernannt worden, aber ich hatte erst am 1. August die Amtsadresse gehabt. Ich hatte sicher noch Ferien aufzuarbeiten und anders, aber gleichwohl habe ich gesagt, ich würde jetzt einen Schlussbericht schreiben. Und dann hat mir der Bundesrat Gotti gesagt, nein, also wir wollen keinen Schlussbericht. Machen Sie Ferien, bereiten Sie sich auf Deutschland vor. Und einer von meinen Mitarbeitern hat gesagt, ja, jetzt lernst du endlich mal ein Hochdeutsch, das kannst du ja nicht. Oder? Also es ist, die haben das nicht wollen. Und eben Privatwirtschaft auch. Vorher 100 Millionen, ein Riesenbetrag und nachher nichts.
Aber ist es jetzt nicht auch so ein bisschen, also ein bisschen unserem politischen System halt geschuldet, dass das ein bisschen schwieriger ist? Oder wenn Sie sagen, ich pflege meine Beziehungen seit 30 Jahren, ja, dann kommen Sie immer selber, oder? Aber bei uns, wir haben alle vier Jahre einen anderen Botschafter, wir haben alle Jahre einen neuen Bundespräsidenten, wir haben alle 8, 12 Jahre einen neuen Außenminister. Da kommt immer ein anderer. Also kann man das dann gleich, also es ist sehr wahrscheinlich einfach aufwendiger, aber kann man das diplomatisch gleich auch gut machen?
Ich mache ein paar Vorschläge machen in dem Buch und einer meiner Vorschläge, der wahrscheinlich nie umgesetzt wird, aber ist ja, dass man einen festen Bundespräsidenten oder Bundespräsidentin hat für 4 Jahre und mit einem Vizepräsidenten aus einem anderen Landesteil. Und da kann genau einmal wiedergewählt werden.
Und wählen würden wer?
Wählen müsste das Parlament, wie jetzt, mit der Volkswahl, ist mit der Volksabstimmung gescheitert. Und da hat aber da hat ein bisschen mehr Einfluss, ist vor allem für die Aussenpolitik zuständig und für die Krisenbewältigung. Also wenn eine Krise nicht richtig bewältigt wird, innenpolitisch, außenpolitisch, ist das sein Fehler und macht man ihn verantwortlich und ist das zugewiesen. Und jetzt scheitert es immer, dass eine Krise dem Departement zugewiesen wird, wo es offensichtlich
betrifft.
Mhm. Aber die Krisen sind heute so.
Betrifft alle.
Betrifft immer alle. Ja. Oder? Und darum, in einer Krise, tun sich die Bundesräte, ich nehme das Beispiel immer auf, von den 7 Feuerwehrkommandanten, die fahren ganz schnell zum brennenden Haus. Aber dann wird zuerst einmal diskutiert, was man machen muss. Und die finden immer die richtigen Lösungen, aber erst, wenn das Haus abbrennt ist. Oder? Weil keine Feuerwehr funktioniert so. In einer Krise braucht es einen Chef. Und da muss schon vorher bestimmt sein. Da muss wissen, wenn das schief geht, bin ich der Verantwortliche. Ja, dann kann ich es nicht einfach abschieben. Und das ist eben das Problem des Schweizer Regierungssystems. Wir wollen kein Leadership. Ja. Wie man das so schön sagt. Das heisst eine Führung. Wir wollen keinen Führer. Oder? Ja. Und das ist halt, denke, muss man davon ausgehen, dass man außenpolitische Krisen nicht in den Griff bekommt und oft Sport.
Ich könnte noch auf den Aspekt zurückkommen, wo Sie gesagt haben, am Anfang ist vor allem die Schweizer Bevölkerung sehr dahinter gestanden an dieser Aufarbeitung. Aber immer zunehmend hat man auch das Gefühl gehabt, wir werden ungerecht behandelt. Vor allem, das können Sie jetzt vielleicht aufklären, ist das eine falsche Wahrnehmung, weil man das Gefühl hat, dass vergleichbare Finanzinstitute in anderen Ländern weniger hart oder sprich mit höheren Summen beleidigt worden sind wie die Schweiz. Hat man das einfach in der Wahrnehmung falsch aufgenommen oder ist da schon etwas dran?
Das war so gewesen. Also andere Länder und andere Banken mussten viel weniger zahlen, abgesehen von Deutschland, wo der Kriegsverursacher war, keine Diskussion, aber wir haben viel weniger gezahlt. Und ich habe ja in unzähligen von diesen Verhandlungen teilgenommen. Ich habe immer nicht gesagt. Oder? Ich habe immer gesagt, der Eidgenossenschaft der Nationalbank gibt es nichts. Und man hat mir dann auch den Namen gesagt, Stonewall Bohrer, also der harte Bohrer, und hat mich dann versucht, zum gehen und zu diskreditieren. Und auch Banken haben dann immer hinter meinem Rücken ein bisschen weiter verhandelt und haben am Schluss viel mehr gezahlt. Ich habe gesagt, wir müssen auf die Zeit spielen, weil ich habe ja genau gewusst, die Clinton-Administration geht zu Ende. Oder? Haben wir genau gewusst, noch kommt eine andere Administration und die findet das nicht mehr gut. Wir müssen also auf die Zeit spielen. Und ich habe auch immer in meinen Verhandlungen, ich schreibe es ja auch in meinem Buch, es ist kein Diplomat so, kann so einfach verhandeln wie ein Schweizer. Ich habe immer gesagt, die können mich zwingen, mehr Geld zu geben. Die können sogar den Bundesrat zwingen. Vielleicht gelingt es sich sogar, das Parlament zu überzeugen. Aber wir in der Schweiz haben eine Volksabstimmung und spätestens das Volk können nicht unter Druck setzen, die werden das ablehnen. Darum sage ich immer, es gibt keinen Diplomat auf der Welt, der so locker verhandeln kann wie ein Schweizer und so hart kann sein. Aber leider, dass meine Kollegen nicht immer berücksichtigen.
Also Sie sagen jetzt eigentlich, das Damoklesschwert, direkte Demokratie, ist eigentlich ein super Verhandlungsinstrument für jeden Schweizer Diplomat. Oder ja, wär's?
Wär's. Ich habe das immer gesagt, in meinen unzähligen Gesprächen mit dem Eisenstadt, Albert und anderen, habe ich immer gesagt, schaut, wir müssen am Schluss Geld, wenn wir Geld ausgeben, wir als Staat, selbst Nationalbank, geht das vor das Volk und das Volk wird Nein sagen.
Also, mit dem Wissen und jetzt, ich sage jetzt im aktuellen, in dieser ganzen Zolldiskussion, mit dem momentan gut aufgeleisteten Telefonat auch von der Bundespräsidentin, sind wir auf dem richtigen Weg, dass wir am Schluss nicht gleich wieder bei den Sündenbock eingeordnet werden?
Ja, da sind wir in einer viel einfacheren Position, weil der Trump geht ja praktisch 100 Staaten gleichzeitig an. Oder? Wir sind jetzt plötzlich nicht mehr allein, sondern haben ganz viele Alliierte. Wir haben sehr gute Karten, weil wir grosse Investoren sind, weil wir keine Zölle haben. Und darum, glaube ich, kommen wir jetzt sehr gut über das hinweg. Da haben wir viel, da werden wir einen guten Vertrag können abschließen, bin ich zuversichtlich.
Sie haben vorher gesagt, das Beispiel gebracht von den 7 Feuerwehrkommandanten, die dann am Schluss schon die richtige Lösung haben, einfach zu spät. Jetzt könnte man aber auch sagen, also vieles, was jetzt ja passiert, kommt ja nicht überraschend. Das hätte man ja können sehen, dass das kommt. Da hätte man vielleicht auch gesagt, nicht alles, aber das eine oder andere können vorbereiten. Es scheint von außen zu sehen, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, mit mehr Innenblick. Also man war überhaupt nicht vorbereitet auf das und tut jetzt da total überrascht. Dabei ist es ja eigentlich nur das, was man angekündigt hat.
Absolut richtig, aber ich mache ja Krisenkommunikation oder als eine von meinen beruflichen Tätigkeiten. Und ich stelle immer wieder fest, dass die Prävention überhaupt nicht funktioniert. Die meisten Krisen sieht man kommen. Oder Sie wissen, dass es Cyberattacken gibt. Ja, muss man sich jetzt schon vorbereiten. Und Auseinandersetzung Schweiz Zweiter Weltkrieg, es hat man ja während über einem Jahr gesehen, es hat Gespräche gegeben. Und jetzt hier die Auseinandersetzung über die Zölle. Man hat, ich habe 2-3 Wahlkampfreden von Trump gehört, oder immer auf 1,25 oder 1,5, damit es schneller geht. Und das hat er alles angekündigt. Und das Überraschende ist vielleicht für gewisse, dass es einen Politiker gibt, der seine Wahlkampfversprechen umsetzt. Aber weder die Schweiz noch Börse noch die ganze Welt hat sollte überrascht sein, also, hat auf das sollte vorbereitet sein.
Trump 2.0 ist ja nicht ganz etwas anderes als Trump 1.0, oder?
Oder sagt, dass sie 20 Jahre dass die USA ungerecht behandelt fühlt. Das kann man natürlich argumentativ sagen, da hast du Unrecht, aber er ist der mächtigste Mann auf der Welt. Und darum muss man hören, was er sagt. Und ich glaube, man darf nicht überrascht sein. Man muss halt Gegenstrategien entwickeln, sich anpassen, klug anpassen. Und darum, aber das ist typisch, Prävention, an dem fehlt es. Man schaut nie über den Hügel raus. Bankenkrise wegen Angriff auf das Schweizer Bankgeheimnis, wegen Steuerhinterziehung, wo die Schweizer Banken geholfen hat, habe ich jahrelang vorausgesagt. Der Kellenberger Staatssekretär, der Blankart haben es vorausgesagt. Wir haben es den Banken gesagt, wir haben Briefe geschrieben. Es ist alles absehbar.
Und dann überraschend.
Die meisten Krisen bahnen sich langsam an und sieht man, aber der Mensch versucht es schon angenehm, will man nicht sehen.
Darf ich mir schnell noch einen kurzen Umweg machen? Und zwar, also jetzt ist der Kleinstaat Schweiz, der zwar innovations- und investitionsstark ist, scheint jetzt irgendwie einen guten oder einen besseren Draht haben zu dieser Trump-Administration als zum Beispiel die EU. Ist es dann jetzt richtig, dass wir ja parallel jetzt dazu uns überlegen, uns an ein Konstrukt näher zu binden, gewisse Freiheiten aufgeben, gewisse Sachen natürlich auch gönnen? Wenn man jetzt schaut, dass man eigentlich so allein, wo wir immer gesagt haben, allein sollte man nicht, gar nicht so schlecht behandelt.
Das ist richtig. Also ich bin der Ansicht, dass man gerade jetzt in der Auseinandersetzung mit den USA in einer besseren Position ist als die Europäische Union. Wir müssen uns auch nicht einigen. mit Dutzenden von anderen Ländern. Was wollen wir jetzt gegenüber Trump? Frankreich will etwas anderes als Deutschland oder Polen oder Bulgarien. Das werden ganz komplizierte Verhandlungen. Wir sind doch viel in einer besseren Position. Wir kommen viel eher zu einem Abschluss. Es ist auch richtig, dass der Bundesrat gesagt hat, wir wollen uns in dieser Verhandlungsphase mit den USA nicht an die EU anlehnen oder gar mit Gegenzöllen drohen. Das ist jetzt wirklich absurd, wenn man meint, man könnte dem grössten Handelspartner, den man hat, dem grössten Kunden noch, wenn er nicht zufrieden ist, mit einem noch eine Ohrfeige geben. Das ist absolut richtig, da haben Sie recht. Und ich bin darum auch mehr und mehr kritisch gegenüber der bilateralen 2, 3 oder 4, wie man es jetzt denn nennt, wo wir jetzt zwar den Vertragstext noch nicht wissen, wo wir halt jetzt uns überlegen, was wir machen. Aber ich glaube, die Freiheit in unseren Außenhandelsbeziehungen müssen wir unbedingt wahren. Wir können auch mit anderen Ländern, es gibt noch viele andere Länder, wo wir Verträge, Freihandelsabkommen machen können. Das macht SECO sehr gut. Indien, Indonesien. Es gibt jetzt in dieser ganzen geopolitischen Zersplitterung andere Länder, Brasilien, Saudi-Arabien, wo wir können bilaterale Handelsabkommen machen. Schweiz, wenn wir in der EU sind, können wir das alles nicht
mehr. Ja, also wir sind ein Land mit unheimlich viel eigentlich Freihandelsverträgen und da sind wir recht eingeschränkt, wenn wir uns näher an die EU binden. Aber es ist ja noch auch wieder, wenn wir schon von Timing reden, ein witziges Timing. Wir haben jetzt die Zollgeschichte, wo wir als Kleinstaat gar nicht so schlecht fahren, parallel dazu innenpolitische Debatte zu dem EU-Rahmenvertrag. Das kommt natürlich gewissen Leuten auch ein bisschen ungünstig gelegen.
Ja, aber es ist ja so, dass man wahrscheinlich mit der US-Administration dieses Jahr also in Bälde ein Memorandum of Understanding unterzeichnen können, wo wir abmachen, was wir verhandeln und dann in Bälde sogar ein Abkommen schließen. Und die bilateralen Verträge vom Bundesrat werden ja erst in 2, 3 Jahren aufs Tapet kommen. Und dann sieht die Welt wieder ganz anders aus. Wir müssen einfach jetzt davon ausgehen, dass gegenwärtig in Tagen Sachen passiert, die sonst in Jahrzehnten passieren.
Sie haben das vorher angedeutet. Am 31. März 1999 ist die Taskforce offiziell aufgelöst worden, ohne Schlussbericht. Haben Sie Ihre Ziele erreicht oder bleibt ein Stückchen Unvollständigkeit?
Also ich bin stolz darauf, dass die Taskforce den Bundesrat auf Kurs halten konnte. Der Bundesrat hat sehr oft nachgeben, mehr Geld zahlen. Und es ist uns dann immer gelungen, teilweise machiavellistisch, würde die 4-3 oder 5-2 Mehrheit im Bundesrat herstellen. Wir haben auch die Nationalbank können entsprechend beeinflussen. Auf das bin ich stolz. Ich bin auch stolz darauf, dass wir die schlimmsten Fehler haben können, ausbügeln. Taskforce selber, auch ich, habe nie ein öffentliches Statement gemacht, wo ein riesen Fehler war, obwohl ich fast jeden Tag in den Medien war. Auf das bin ich stolz. Im Nachhinein würde ich noch viel mehr außenpolitischen Druck auf die USA und auf Israel ausüben, als wir es damals gemacht haben. Noch viel härter gegenüber denen auftreten. Ich habe das auch sehr oft versucht, bin aber immer gescheitert. Der Bundesrat, Diplomaten, die dann nicht gern hart auftreten. Und das ist vielleicht der Wermutstropfen. Aber im Vergleich zu dem, was Banken gemacht haben, glaube ich, haben wir dort sehr gut abgeschnitten.
Wir könnten noch abendfüllend weiter diskutieren. Wir machen hier jetzt mal einen Stopp. Herr Burr, danke vielmals für das Gespräch und den Besuch bei uns in der Sendung.
Dankeschön.
Die Schweiz ist kein wehrloser Kleinstaat. Wir können und wir müssen anderen Staaten auch die Stirn bieten, wenn das erforderlich ist, sagt der ehemalige Schweizer Spitzendiplomat und Berater Thomas Bohrer über den Umgang mit Grossmacht und Machtpolitik. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.